Wunderschönen guten Morgen. Ich darf heute weitermachen mit der nächsten Seligpreisung. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Aus Matthäus 5, Vers 6. Das ist ein Satz mit einer Bildsprache, die mir total gut gefällt. Da ist der Begriff selig. Das ist ein so herrlich altertümlicher Begriff, den wir so selten noch in unserem Sprachgebrauch haben und der so viel Schönes beinhaltet. Und dann ist da die ganze Bildsprache rund ums Essen. Hunger, Durst und Sättigung. Das ist physisch, das ist greifbar, das ist was, was wir in unserem Leben in irgendeiner Form fassen und verstehen können. Und dann dieser ganz große, abstrakte Begriff Gerechtigkeit. Das ist ein Thema, was mich in meinem Leben immer wieder begleitet hat. Ob es rechtsphilosophisch bei mir im Studium war oder so in meiner Lebenspraxis. Und deshalb will ich in dieser Predigt gucken, was ist dieser abstrakte Begriff der Gerechtigkeit in geistlicher Hinsicht? Was beinhaltet göttliche Gerechtigkeit? Und welche Verheißung spricht Jesus uns zu, wenn er sagt, dass wir satt werden? Gerechtigkeit hat ganz viel mit dem Gerechtigkeitsgefühl zu tun. Ich war so etwa 10 Jahre alt und habe eine Klassenarbeit zurückbekommen. Wir hatten ein Diktat geschrieben, ich habe eine 2 gehabt. Meine Schulfreundin, wir verglichen dann auch immer so Noten, die hatte eine 3. Und dann guckten wir uns das an und stellten fest, wir haben beide 5 Fehler gemacht. Und das fanden wir unfair, dass sie eine 3 hat mit 5 Fehlern und ich eine 2. Also sind wir beiden zur Lehrkraft marschiert und haben gesagt, dass die Uli doch bitte auch eine 2 haben soll. Das wurde aber abgelehnt. Und das fand ich so ungerecht, dass ich gesagt habe, dann möchte ich bitte, dass ich jetzt auch eine 3 kriege, denn ich habe auch 5 Fehler gemacht. Mich hat Ungerechtigkeit gestört. Mich hat sie traurig gemacht. Und wenn einen etwas traurig macht, dann ist das ein Gefühl, was man im Kopfbereich hat, aber was man auch im Brustbereich hat. Das ist Trauer. Ein Gefühl, was es in einer der anderen Seligpreisungen auch schon begegnet ist. Aber es macht mich auch immer wütend, wenn ich Ungerechtigkeit sehe. Und Wut ist schon noch was viel Kräftigeres als Gefühl. Das brennt hier im ganzen Oberkörper und setzt Energie frei. Ich hatte selber meinen Gerechtigkeitssinn damals ganz stark quantitativ ausgerichtet. Meine 5 Fehler haben für mich das Gleiche bedeutet wie die 5 Fehler von meiner Freundin. Ich habe nicht differenziert, ob das Fehler mit einer unterschiedlichen Qualität sind, ob es orthografische oder Kommafehler waren oder ob es Wiederholungsfehler waren. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr euch da in sowas auch wieder entdeckt, dass auch ihr merkt, wenn irgendwo Ungerechtigkeit ist, sticht das euch. Das ist nicht egal. Wir meisten haben ein Empfinden für Ungerechtigkeit. Und oft fühlen wir uns auch ungerecht behandelt. In Geschwisterkonstellationen ist das ganz schnell der Fall. Wenn der kleine Bruder einen Bonbon mehr bekommt, dann findet man das ungerecht. In unserer Gesellschaft haben wir einen Konsens, das spiegelt sich dann auch in der Rechtsordnung wieder, dass wir sagen, gerecht ist, Gleiches gleich. Und Ungleiches ungleich zu behandeln. Denn wir wollen ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Doch wann ist Gleiches gleich und wann ist Ungleiches ungleich? Also ist der angelegte Maßstab entscheidend. Das heißt, unsere menschliche Vorstellung von Gerechtigkeit beinhaltet ein Ursache-Wirkungsprinzip. Wenn ich jemanden töte, dann ist die allgemein akzeptierte Folge, dass ich entweder eine Haftstrafe verbüßen muss oder je nach Rechtsordnung sogar zum Tode verurteilt werde. Da werden zwar bei der Bestrafung mit die Gründe meines Tuns, die das vielleicht rechtfertigen könnten oder die mich entschuldigen und meine Schuld schmälern, berücksichtigt und wirken sich dann aufs Strafmaß aus. Aber es bleibt die Idee, die dahinter steht. Gerechtigkeit ist das, was einer verdient. Und das, was er verdient, das widerfährt ihm. Das ist die Idee einer zumessenden Gerechtigkeit. Und diese zumessende Gerechtigkeit, die kommt auch zum Ausdruck im Psalm 73 beispielsweise. Wenn der Psalmist so darunter leidet, dass es den Gottlosen scheinbar besser geht als denen, die mit Gott unterwegs sind und gottesfürchtig sind. Da heißt es im Psalm 5, sie sind nicht in Unglück wie andere Leute und werden nicht wie andere geplagt. Oder im Vers 12, siehe, da sind die Gottlosen, sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Das sind diese Maßstäbe, die oft hier im irdischen Kontext angelegt werden. Und das heißt, der Psalmist sieht, dass das ungerecht zugeht und er leidet darunter und er will es eigentlich verstehen. In Vers 16 heißt es dann, ich dachte ihm nach, dass ich es begreifen möchte, aber es war mir zu schwer. Aber als er die Perspektive verändert und es aus Gottes Heiligkeit heraus sieht, in Vers 17, bis dass ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende, da verstand er, dass es eine zumessende Gerechtigkeit gibt. Er hatte die Ewigkeitsperspektive und sah, dass das Tun entscheidet, ob es diesen Weg oder den Weg lang geht. Diese Vorstellung von Gerechtigkeit kommt auch im Alten Testament, im 5. Mose schon zum Ausdruck, wenn es dann heißt, dass die Gebote und Rechte halten, den Segen zugesprochen bekommen, dass es ihren Kindern wohlergehe. Und genauso auch, das ist die andere Seite des Zumessens, nämlich die Strafe, dass die das nicht tun, Konsequenzen zu erleiden haben. Da wird von Flüchen, die treffen, gesprochen. Das heißt, in so einer Idee einer zumessenden Gerechtigkeit schwingt das Leistungsprinzip mit. Das heißt, wenn ich 8 Stunden als Erntehelfer arbeite, dann möchte ich auch den Vollzeitlohn dafür empfangen. Wenn ich nur 4 Stunden arbeite, gehe ich davon aus, dass ich auch nur die Hälfte eines Vollzeitlohnes bekomme. Und wie geht es mir dann damit, wenn jemand, der nur 1 Stunde als Erntehelfer mitgearbeitet hat, genauso bezahlt wird wie der, der den ganzen Tag geschuftet hat? Ich weiß, diese Darstellung kommt euch bekannt vor. Es erinnert an die Geschichte der Arbeiter aus dem Weinberg. Und da ist dann entscheidend, welchen Maßstab wir anlegen. Die Entlohnung empfinden wir als ungerecht, wenn wir nur diese reine Leistung sehen. Und das hat dann ganz viel damit zu tun, wo wir selbst stehen. Was ist mein Maßstab? Ist es die Leistung? Bin ich darauf bedacht, dass ich für mich sorge, dass es mir gut geht? Ist es mir wichtig, dass es mir dann auch besser geht als einem anderen, der nicht so viel leistet wie ich? Dann bin ich nämlich auch verantwortlich dafür, den gerechten Lohn auszuhandeln für mich. Ich übersehe dabei natürlich auch ganz leicht, dass ich auch nicht immer 100% Tagesleistung bringen kann und müsste eigentlich dafür dann die Konsequenzen tragen und das nicht nur im Blick auf andere verlangen. Wenn ihr jetzt aufmerksam zugehört habt, habt ihr gesehen, bei diesem Leistungsprinzip geht es immer nur um ich, mich, meins. Und das ist dann diese Perspektive. Aber in Gottes zumessender Gerechtigkeit kommt nicht dieses Leistungsprinzip zum Ausdruck. Gott orientiert sich am Bedürfnisprinzip. Der Herr des Weinbergs versorgte, indem er auch dem Letzten, der nur kurz gearbeitet hat, den vollen Lohn auszahlte, das, was er zum täglichen Leben brauchte. Alle Arbeiter hatten das gleiche Bedürfnis. Und wenn ich diesen Maßstab als Maßstab an Gerechtigkeit anlege, dann komme ich zum Schluss, hier ist gerecht gehandelt worden. Und dann ist es auch egal, ob es vielleicht Gründe dafür gibt, wieso der eine nur diese eine Stunde gearbeitet hat. Vielleicht war er aus wichtigen Gründen verhindert und konnte nicht so viel arbeiten. Und vielleicht war er auch einfach nur spät aufgestanden und so träge, aktiv zu werden. Es ist auch egal, ob er vielleicht in dieser einen Stunde genauso viel gearbeitet hat wie ein anderer in zwei Stunden. Der Blick liegt dann nicht auf dem Wert als Arbeitskraft, sondern auf dem grundsätzlichen Wert als Mensch. Als Mensch mit den gleichen Bedürfnissen. Aus Sicht unseres Herrn sind wir alle gleich. Wir alle brauchen seine Zuwendung, um mit ihm als Herrn leben zu können. Und dabei stellt sich für mich dann immer auch die Frage, verharre ich in der Froschperspektive oder billige ich Gott zu, dass er die Adlerperspektive hat, dass er sieht, was alle brauchen, dass er auch sieht, was ich brauche, und verlasse ich mich darauf, dass er mich angemessen versorgt, dass er mich nicht hungern und darben lässt. Und Gott hat immer wieder bewiesen, dass er uns versorgt. So wie er das Volk in der Wüste mit Manna versorgt hat, weil sie ernährt werden mussten und weil sie auch Frieden untereinander deshalb haben brauchten. Und genauso gilt der Zuspruch aus dem Psalm, dass wir keinen Mangel haben werden. Und in diesem Bild mit den Arbeitern im Weinberg steckt auch noch ein anderer Teil an göttlicher Gerechtigkeit drin. Göttliche Gerechtigkeit ist auch Ausdruck seines Herrschaftsanspruches. Dem Herrn des Weinbergs stand es ganz grundsätzlich zu, mit seinem Geld seine Arbeiter so zu bezahlen, wie er es für richtig hielt. Denn es ging um sein Geld und seine Entscheidungsfreiheit. Was ich daran bemerkenswert finde, ist aber, dass er nicht nach der sprichwörtlichen Gutsherrenart verfahren hat, sondern ohne Willkür. Der Herr des Weinbergs hat sich an die zugesagten Entlohnungen gehalten. Auf ihn war Verlass, er war zuverlässig. Und genauso ist Gott. Gott ist treu und gerecht und nicht willkürlich. Und deshalb kann ich es auch als gerecht empfinden, wenn Gottes Maßstab für Gerechtigkeit seine Entscheidung ist. Und ich darf darauf vertrauen, dass Gott nicht willkürlich entscheidet, sondern umsichtig, wohl überlegt, aber autonom. Aber dass Gottes Gerechtigkeit auch noch mehr umfasst, wird mir deutlich, wenn ich davon ausgehe, dass mit so einer Geschichte Jesus an die Lebenswirklichkeit seiner Hörer appelliert, aber in der Bergpredigt mit den Seligpreisungen mit Sicherheit auch an den geistlichen Hintergrund, an die religiöse Prägung seiner jüdischen Mitmenschen anknüpft. Und seine Zeitgenossen werden diesen Begriff der Gerechtigkeit vermutlich als Tzedakia verstanden haben. Und das ist ein Gerechtigkeitsbegriff, der Beziehung ausdrückt. Und die Beziehung hat zwei Ebenen. Tzedakia drückt sich aus in der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Aber auch in der Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Wir kennen aus unserem Sprachgebrauch dieses jemandem gerecht werden. Das knüpft genau daran an. Im Alten Testament fand diese Beziehung ihren Ausdruck durch den Rahmen, durch das Einhalten von Geboten. Durch das, was damals auch schon in diesem ersten Vers aus dem 5. Mose zum Ausdruck kam, aus dem, wo Segen verheißen worden ist. Das Problem ist nur, dass wir Menschen es nicht schaffen, rechtschaffen zu sein. Paulus bringt das in Römer 3, Vers 10 so wunderbar auf den Punkt: Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Das heißt, wir sind eigentlich Scheiternde. Und deshalb wird diese segensreiche, zumessende, diese entlohnende Gerechtigkeit in der Konsequenz für uns dann zu einer strafenden Gerechtigkeit. aber da Gottes Zielrichtung uns gegenüber immer eine segensvolle Gemeinde ist, müssen wir gucken, ob es einen Rechtfertigungsgrund gibt, so wie in unserer Rechtsordnung, wo ein strafbares Handeln gerechtfertigt werden kann, wenn Rechtfertigungsgründe vorliegen. Das heißt, wenn die zumessende Gerechtigkeit ergänzt wird durch eine schenkende Gerechtigkeit, die rechtfertigt, die dafür sorgt, dass meine Schuld nicht mehr anerkannt wird, sondern ich frei bin, dann haben wir göttliche Gerechtigkeit. Dadurch, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, ist unser Weg zu Gott wieder frei. Wir gelten dann als gerechtfertigt. Wir sind nicht mehr die Sünder, die die strafende Gerechtigkeit treffen müsste, sondern wir sind die, die schenkende Gerechtigkeit in Anspruch nehmen dürfen. Gottes Gerechtigkeit ist also nicht ein stehender Begriff, sondern das ist etwas, das Gott durch sein Tun schafft. Und es ist Ausdruck seines Wesens, seiner Treue, seiner Verlässlichkeit und vor allen Dingen seiner Liebe. Aber dieser Form der Rechtfertigung am Kreuz ist kein Selbstläufer. Es ist wie mit einem Geschenk, es immer ist. Es wird nur dann ein Geschenk, wenn ich es auch als mein Geschenk annehme. Und das setzt voraus, anzuerkennen, dass ich eigentlich verloren und sündig bin, dass ich nichts vorzuweisen habe, dass es da nichts gibt, womit ich mich selbst gerecht machen kann. Das ist letztendlich das, was in dieser Erkenntnis, geistlich arm zu sein und schmerzhaft festzustellen, was für eine jämmerliche Gestalt, tiefst verloren, traurig und leidtragend ich bin zu sein, und dann die Sehnsucht danach zu spüren, da förmlich nachzuhungern, von Gott gerechtfertigt zu werden. Und das ist auch der Grund, wieso Jesus, wenn er sagt, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, Gerechtigkeit mit einem Lebensmittel, mit dem, was wir existenziell zum Leben brauchen, gleichsetzt. Wenn wir gerecht werden wollen und diese Sehnsucht in uns spüren, dann ist das nicht nur ein Appetit, dann ist das Hunger. Ich selbst habe nie echten Hunger erlebt und da bin ich auch sehr froh und dankbar für. Ich kenne höchstens so ein leichtes Hungergefühl, wenn der Magen knurrt, wenn der Kopf hohl wird und ich merke so, ja, jetzt müsstest du mal was essen, dein Körper braucht irgendwie wieder Energie. Und dann erfülle ich so die ganz klassische Definition, dass man das Hungergefühl beschreibt als eine körperlich unangenehme Empfindung bei mangelnder Stillung eines Grundbedürfnisses nach Essen. Und entsprechend ist Durst dann das, was wir verspüren, wenn der Körper zu wenig Flüssigkeit hat. Das ist dann dieses trockene Gefühl im Mund. So lässt sich das auch sprachlich herleiten von dem althochdeutschen Wort. Und das, was wir brauchen zum Funktionieren. Aber Hunger ist nicht nur mein körperliches Empfinden, und nicht nur das, was ich selber empfinden kann, ich kann Hunger auch bei anderen wahrnehmen. Ich kann eine Hungersituation erkennen und ich kann auch die Ursachen dafür erkennen. Oft liegt an einer Hungersituation auch eine Ungerechtigkeit zugrunde. Und Hunger hat dann einen wirklich hässlichen, einen schmerzverzerrten und einen bedrohlichen Ausdruck. Und Hunger hat als Begleiter immer das Sterben. Und das ist der Grund, wieso uns Bilder Hungernder auch immer wieder berühren. Und sie berühren uns auch in der Form, dass sie uns Angst machen. Denn wir erkennen, es geht dabei um die Existenz. Und Angst spielt sich nicht nur hier oben im Kopf ab. Angst sitzt hier ganz schön tief und erfüllt einen ganzen großen Teil von uns. Echter Hunger und echter Durst tun weh. Das sind nicht nur einfach unangenehme körperliche Empfindungen, so wie ich das habe, wenn ich mal merke, ich muss mal wieder ein bisschen was essen. Nee, es ist so, dass der Magen krampft, der Mund ganz trocken wird oder sogar borkig wird und der ganze Organismus geschwächt ist. Und alles Denken und Fühlen kreist immer nur noch um diesen einen Gedanken: Wo kriege ich jetzt was zu essen her? Wie kann ich mir was beschaffen? Es reduziert sich alles nur noch auf dieses eine Bedürfnis, nur noch auf diesen Hunger, der zu stillen ist. Und dieser Hunger verdrängt auch alle Sittlichkeitsmaßstäbe, denen sich ein Mensch sonst unterwirft. Das wissen wir ja aus Schilderungen von Lagerüberlebenden, die anderen dann auch noch das Essen gestohlen haben und sich hinterher dafür, als sie wieder satt waren, schuldig fühlten. Aber in dem Moment richtet sich alles nur noch auf das, was den Hunger stillt. Also Nahrung und Trinken sind kein Luxus, sie sind überlebensnotwendig. Und für uns ist das, was überlebensnotwendig ist, Gottes Gerechtigkeit. Das ist unser Lebensmittel. Es ist diese schenkende Gerechtigkeit, die unsere Verbindung zu Gott wiederherstellt. Das ist zentral, dass wir leben können. Das richtet sich an unser existenzielles Bedürfnis. Und das Schöne ist, dass Jesus da nicht stecken bleibt und einfach nur schildert, ja, ihr hungert nach Gerechtigkeit, sondern dass da die Zusage ist, die Zusage nach Sättigung, eine Verheißung. Aber da steht nicht, denn sie sollen satt sein, sondern da steht, sie sollen satt werden. Hunger entsteht immer wieder neu. Wenn wir gegessen haben, ist erstmal dieses grundlegende Bedürfnis gestillt, aber irgendwann werden wir wieder hungrig. Und genauso ist das auch mit unserem Hunger nach Gerechtigkeit. Wir werden immer wieder schuldig, wir trennen uns immer wieder stückweise von Gott, wir müssen immer wieder zurück an diese Lebensquelle und müssen dieses Brot des Lebens für uns immer wieder neu in Empfang nehmen und uns immer wieder davon stärken lassen. Und immer dann, wenn wir das tun, dann passiert nämlich Folgendes, dass dieses jüdische Gerechtigkeitsverständnis von der Beziehung zwischen Gott und Mensch so in Einklang kommt in Jesus, dass wir auch hier diese Balance halten können, dass Jesus es schafft, dass wir diese göttliche Gerechtigkeit auch selber leben. Und es beinhaltet deshalb auch göttliche Gerechtigkeit immer auch wie Gerechtigkeit überhaupt einen Auftrag, ganz generell. Beinhaltet Gerechtigkeit immer auch den Auftrag, dafür zu sorgen, dass es nicht zu Ungerechtigkeiten kommt, dass wir selber uns auch gerecht verhalten. Es ist also diese Aufforderung, ungerechte Zustände in gerechte umzuwandeln. Und genau diesen Auftrag haben wir auch. Wir haben diesen Auftrag, denen noch nicht göttliche Gerechtigkeit widerfahren ist, die noch diesen Hunger in sich spüren, diese Leere, dass wir denen den Zugang zum Brot des Lebens ermöglichen. Es steht für jede Ration bereit, auch für die, die noch in der letzten Stunde in den Weinberg kommen. Unsere Aufgabe ist es, den Hunger der anderen auch zu erkennen und den Zugang zu schaffen zu Gottes Gerechtigkeit. Und auch im Reich Gottes gilt, Appetit kommt beim Essen. Je mehr ich von Gottes Gerechtigkeit, auch von seinem Wort gekostet habe, dann merke ich, wie mir das gut tut und wie mir das schmeckt. Und wenn mir was schmeckt und mir gut tut, dann will ich sowas öfter und mehr. Und genauso ist das mit Gottes Wort. Wir werden da nicht nur kurzfristig satt, wir können ewig satt werden, aber wir müssen uns immer wieder neu nähern. Und deshalb die Frage, bist du noch hungrig? Wenn du noch hungrig bist, dann ist jetzt die Chance, dein Herz Gott zu öffnen, ihn reinzulassen, von seiner Gerechtigkeit zu kosten. Und dann lade ich dich ein, mach es fest. Sprich mit Gott. Am besten nimmst du noch jemanden an deine Seite, der mit dir betet. Und wir alle wissen auch, wie unsinnig es eigentlich ist, vor einer Mahlzeit sich mit irgendwas anderem das Hungergefühl wie so einer Nascherei zu schmälern. Wenn man das tut, dann merkt man so im ersten Moment erstmal keinen Hunger mehr, aber hinterher kommt noch viel mehr Hunger. Und da knüpft sich für mich die Frage an, wie stille ich meinen Hunger? Wie stillst du deinen Hunger? Wenn unser eigentlicher Hunger der ist nach Gottes Gerechtigkeit, nach seinem Wort, nach dem Brot des Lebens, das wirklich sättigt und so richtig versorgt, warum suchen so viele ihre Sättigung anderweitig? Da gibt es welche, die naschen mal am esoterischen Buffet oder die füllen ihre Leere mit Ablenkungen jeglicher Art. Das ist so, als wenn man ständig irgendwelche Pralinen nascht, die dann nachher doch nur den Appetit verderben und erleben nicht wirkliche Sättigung. Und stehen auch wir manchmal in der Gefahr, dass wir uns den Appetit verderben, dass wir uns nicht wirklich ernähren mit dem, was uns wirklich nährt, mit Gottes Gerechtigkeit. Wir sind eingeladen, immer wieder neu zu schmecken, wie freundlich der Herr ist, zu erleben, dass er für uns ein Festmahl bereit hat. Und wenn du selber merkst, dass du dein Hungergefühl manchmal einfach nur betäubst, dann lade ich dich ein, gib Gott wieder dein Herz hin. Räum vielmehr auch intensive Zeit mit Gott ein. Nimm nicht das, was alles so an Ablenkungen ist, sondern fokussiere dich wieder auf Gott. Pfleg wieder diese Beziehung. Pfleg diese Beziehung. Daraus wird nämlich nachher irgendwann wieder diese Beziehung. Und das ist das, was satt macht. Und ich merke, ich möchte nicht einfach immer nur an Gottes Wort knabbern. Ich möchte es kauen, ich möchte mich davon ernähren. Und es ist normal, dass wir Phasen haben, in denen wir mal mehr und mal weniger Hunger verspüren. Aber ich wünsche mir, dass sich bei uns alles wie beim Hungernden, bei dem sich alles nur ums Essen dreht, bei uns alles wirklich nur darum dreht, von Gott gefüllt zu werden. Dass unser Trachten und unser Tun wirklich gerichtet ist auf Gottes Reich, auf das, was Gott will. Und dann sind wir selig zu preisen. Selig heißt, glücklich zu sein, zum Glück bestimmt zu sein. Das heißt, wir sollen glücklich werden, so sind wir gedacht. Selig heißt, gesegnet zu sein, aber auch zugleich glücksbringend und heilsam zu sein. Wir haben vorhin das Baby hier schreien hören oder noch was im Quengeln. Ein hungriges Baby schreit und äußert sich mit aller Kraft, wenn es das Bedürfnis hat, nach Muttermilch. Und hört es dann auf zu schreien, wenn es die Milch riecht und endlich auch saugen, zuschnappen kann. Und das tut es erst ganz gierig und dann irgendwann wohlig schmatzend und mit zunehmender Entspannung. Man sieht förmlich, dass der ganze Körper gefüllt ist und in Frieden ist und dass dann der Hunger gestillt ist, das Baby satt ist. Und das Baby sieht dann vollkommen glücklich aus, wunschlos und zufrieden. Und das strahlt aus. Wenn man dann so ein Baby betrachtet, dann springt was von diesem seligen Gesichtsausdruck auf einen über. Das ist dieses glücklich und glücksbringend zugleich. Und das ist das, was Jesus uns zusagt, wenn er uns selig preist. Und bei dem Glück hat es auch so eine Sache, es ist nur möglich, entweder bin ich glücklich oder ich bin unglücklich. Ich kann nicht ein bisschen glücklich sein, aber ich kann überglücklich sein. Und wenn Menschen glücklich sind, sind sie total erfüllt. Und so ist das, wenn Gott uns füllt. Wir sind total erfüllt, ganz ausgefüllt. Das ist nicht wie mit den anderen Wahrnehmungen und Empfindungen, die sich mal hier oder mal hier abspielen, sondern das ist total. Und so gefüllt dürfen wir jetzt wieder im Lobpreis vor unseren Herrn treten, dürfen ihm Danke sagen und dürfen ihm unser Herz hinhalten.